Ja, wir sind jetzt angekommen im Römer Kapitel 8 und zwar im zweiten Teil. Ich darf euch jetzt schon sagen, wir haben auch heute nur den zweiten Teil und es wird nochmal einen dritten Teil geben. Der Römer 8, das ist so gehaltvoll. Und ich hoffe, dass ihr aus der bisherigen Serie Römer einiges mitnehmen konntet. Ich finde, das ist so ein gehaltvoller Brief. Da steckt so viel Power drin. Also mir persönlich hat das schon unwahrscheinlich viel gebracht, mich so intensiv nochmal damit zu beschäftigen. Und das Kapitel 8 ist tatsächlich so ein Höhepunkt, wo uns verschiedene Dinge nochmal aufgeschlossen werden. Ich mache mal noch eine kleine Werbung so im Hintergrund. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, dann gebt doch einfach mal ein John Piper Romans 8. Und da hat er eine 34-teilige Serie gemacht über den Römer. Und wer von euch Englisch versteht, also schaut euch das mal an, wer da nochmal tiefer reingehen möchte. Wir können natürlich für unseren Teil nicht so mega tief reingehen und das ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel unseres Studiums durch den Römerbrief ist, dass wir das verstehen, was Paulus hier sagen möchte. Immerhin muss man ja bedenken, hier handelt es sich so um einen Brief, ja, einen Brief, der einfach so vorgelesen wurde, wo so viel Gehaltvolles drin steckt. Und wir haben bereits im Römer 5, Vers 5 gelesen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das war schon so eine Summe von den ersten vier Kapiteln, ja, dass Paulus uns dahin gebracht hat, dass wir merken, durch den Glauben an Jesus passiert was völlig Neues. Gott kommt in unser Leben, ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Leben und da passieren dann schon drei Dinge. Die haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut, als wir uns den ersten Teil angeguckt haben. Und das ist einfach nochmal so eine kleine Wiederholung, damit wir da am Ball sind von Römer. Und zwar, das erste ist Identität. Im Römer 8, Vers 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater, du hast eine neue Identität. Dass alles, was um dich herum passiert und manchmal auch in dir drin ist, das muss dir keine Angst mehr machen, weil er dir einen neuen Geist gegeben hat. Das heißt, du hast eine neue Position. Du bist Sohn Gottes sozusagen, ja, Tochter Gottes, so wird uns das bezeichnet. Wir haben diesen Geist, der in uns drin ist, der uns dieses Zeugnis gibt. Ich bin verbunden mit Gott und ich gehöre zu ihm. Das ist was völlig Neues, was da ist. Also Identität. Das andere, was wir uns angeschaut haben, ich habe es mal überschrieben mit Sinn. In Römer 8, Vers 14 hieß es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, dein Leben hat Bedeutung. Du lebst nicht einfach so, nicht nur für dich, sondern du lebst auf dieser Erde, weil du eine Mission hast, ja, die in dir drin ist. Du wirst geleitet durch diesen Geist Gottes, um ein Segen zu sein für andere Menschen, um den Unterschied zu machen in der Gesellschaft. Und das Dritte, was wir uns angeschaut haben, Sicherheit. Im Vers 16, im Kapitel 8, hieß es, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und egal, was auch immer passiert, dieser Geist in dir zeigt, hey, es ist gut, du bist ein Kind Gottes. Es gibt dieses alte Lied, das heißt, it is well with my soul, it is well. Das hat der Horatio Spafford damals geschrieben. Darauf werde ich nächste Woche eingehen. Nur so ganz kurz. Er hat das geschrieben, nachdem er seine Firma, sein komplettes Vermögen in diesem Riesenbrand vor vielen Jahren, Jahrhunderten schon fast verloren hat, in dem Brand in Chicago. Und er hat dann seine Familie zur Erholung vorausgeschickt auf einem Schiff nach England und wollte danach kommen. Und dieses Schiff ging unter und seine vier kleinen Töchter kamen ums Leben. Und seine Frau hat ihm das praktisch dann irgendwie diese Message irgendwie zukommen lassen. Und er sitzt da und denkt nach und weint und ist eigentlich völlig am Ende. Und plötzlich hat er diese Inspiration, dieses Lied zu schreiben, wo es heißt, da gibt es noch die deutsche Übersetzung, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. So krass. Und jetzt schauen wir uns nächste Woche an. Nächste Woche das Thema lautet Perspektive im Leid. Das wirkt Gott in dir. Also egal, wie die Situation um dich herum ist, du hast Perspektive, du hast einen Halt. Identität, Sinn, Sicherheit. So, und heute schauen wir uns im Kapitel 8 eine weitere Perspektive an. Und die ist auch mega, mega stark. Da geht es nämlich um die Zukunft. Wir haben eine Perspektive, die geht über dieses Leben hier hinaus. Und das beginnt im Vers 17. Und wenn du eine Bibel dabei hast, es ist immer gut, eine Bibel dabei zu haben, dann hol dir die noch, schlag die auf. Da heißt es im Kapitel 8, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das mit dem Leiden habe ich ja eben schon ein bisschen angesprochen. Ja, ich meine, wir gehen auch durch Leid und wir bleiben nicht ausgeschlossen davon. Ja, wir leben alle zusammen auf dieser Erde. Aber hier ist die Rede, wenn wir Kinder sind. Sind wir Kinder, habe ich eben gesagt. Ja, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes. So, und was ist denn, wenn du Kind von ganz reichen Eltern bist? Was passiert denn dann, wenn die Eltern irgendwann mal nicht mehr da sind oder wenn die Eltern älter werden, ja, sie schreiben dann irgend so einen Erbvertrag oder sowas, du wirst Erbe. Genau, und hier heißt es, du erbst. Vielleicht sagst du, ich erbe aber nicht, ich habe keine reichen Eltern. Doch, du erbst. Hier heißt es, du bist ein Kind Gottes und damit bist du auch Erbe. Du bist Erbe Gottes und Miterbe des Christus. Ja, also des Christus heißt, durch den Glauben an Jesus bist du mit Christus Erbe. Ja, wir haben ja damals auch gesagt oder letzte Woche, Jesus wird ja sozusagen als der Erste bezeichnet unter vielen Brüdern und Schwestern. Ja, er ist ja der Sohn Gottes, der eigentliche Sohn Gottes, der uns den Weg freigemacht hat zu Gott. Und das ist eine Tatsache. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie dieses Erbe eigentlich aussieht. Im Vers 18 heißt es weiter, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also wieder diese Leiden, ja, die wir uns nächste Woche anschauen, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, jetzt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also da kommt was. Da kommt was. Und wenn du jetzt gerade durch Leid gehst, möchte ich dir sagen, da kommt was. Das ist so stark, dass dieses Leid überhaupt nicht, heißt es hier, ins Gewicht fällt. Mike Priskel hat mal vor Jahren Folgendes gesagt. Er hat mal gesagt, für die Menschen ohne Gott ist das Leben hier das Schönste, was sie am Himmel erleben können. Und dann hat er weiter gesagt, für die Menschen mit Gott ist das Leben hier das Schlimmste, was sie an Hölle erleben können. Ich finde das ein starkes Zitat. Im 2. Korinther 4, Vers 17 schreibt Paulus an die Korinther Folgendes. Denn unsere Bedrängnis, jetzt müssen wir mal diese Gegenüberstellung sehen, er sagt, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist nur zeitlich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Merkt ihr die Gegenüberstellung? Paulus sagt nicht, was habt ihr schon zum Meckern über Leid? Das ist doch nichts. Nein, das sagt er nicht. Aber hier wieder die Gegenüberstellung. Im Verhältnis zu der Schwere, im positiven Sinn, was da noch auf uns zukommt, wie gehaltvoll das ist das, was wir hier haben, etwas Leichtes. Da kommt noch was. Das Erbe, der Himmel, das ewige Leben. Und das ist so großartig und so stark, dass es alles andere in den Schatten stellt. Und ich sage euch, das ist so stark, dass ein Grund, das behaupte ich jetzt mal, dass Gott uns dieses Erbe nicht schon mal jetzt gibt, das ist echt nur Gnade, weil das würde uns, Entschuldigung das Wort, das würde uns versauen. Ja, weil wir werden plötzlich so überreich mit Reichtum, mit Glück und mit Anerkennung, mit all den Dingen versorgt, wir könnten gar nicht damit umgehen. Wir dürfen also gespannt sein. Und es heißt dann in Vers 19, weiterlesen, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. oder sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Jetzt wird es natürlich vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was wir hier jetzt lesen. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Jetzt fragst du natürlich, Moment mal, wer ist hier gespannt? Ja, tatsächlich, hier heißt es nicht nur wir dürfen gespannt sein auf das, was kommt, sondern die ganze Schöpfung ist gespannt und wartet. Ich meine, normalerweise ist es doch so, nehmen wir mal das Thema Klimawandel. Ich bin ja kein Profi drin, ja? Ich bin genauso Laie, aber ich kriege genauso viel mit wie du halt eben auch. Nehmen wir das Thema Klimawandel. Wir warten doch darauf eigentlich, dass die Schöpfung sich endlich wieder regeneriert und wieder hergestellt wird und wieder, wie es hier heißt, herrlich wird. Das ist ja das Ziel, ja, dass wir versuchen, dem Klimawandel entgegenzugehen. Klimawandel, Ressourcen, und dass sich das irgendwie wieder zum Guten entwickelt. Doch was Paulus hier sagt, ist komplett andersrum. Er sagt, Vers 19, die Schöpfung sehnt sich nach, lest mal, nach unserer Wiederherstellung. Also nicht, wir sehnen uns danach, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird, sondern die Schöpfung sehnt sich danach, dass wir wiederhergestellt werden. Indem wir, du und ich, Söhne und Töchter Gottes werden, durch den Glauben und dann ins Finale kommen. Und jetzt schauen wir uns mal den nächsten Versen an. Wie macht die Schöpfung das denn? Also was passiert denn da in der Schöpfung, in unserer Umwelt? Und das zeigen die nächsten Verse. Das ist die Rede von Wehen. Und interessant, wenn jetzt die Rede von Wehen ist, wann redet man von Wehen? Wenn da etwas Neues entsteht, ja? Wenn da dann Leben geboren wird, wenn da etwas Neues auf die Welt kommt. Und da heißt es in Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Okay? Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Also, was hier steht, nicht nur wir werden älter und segnen irgendwann das Zeitliche, sondern auch die Welt wird älter. Wir haben eben gesagt, Erderwärmung, Ressourcenende, Naturkatastrophen. Und es sind tatsächlich Zeichen, wenn wir die Bibel lesen, da steht das Zeugs alles schon drin. Hat sogar Jesus drüber gesprochen, dass es langsam zu Ende geht. Es gibt also in diesem menschengemachten Klimawandel einen Faktor, ja, und das ist durch Menschen provoziert, was wir da sehen. Und das sollte man auch nicht ableugnen, ja. Es gibt in diesem menschengemachten Klimawandel einen Faktor, nämlich der Schöpfer selbst. Der Schöpfer selbst wandelt das Klima. Vielleicht auch nur, indem er einfach nicht mehr so seine Hand über die Folgen der Ausbeutung hält, der Ressourcen, ja, sondern die Dinge in ihren Lauf lässt. Und das sind dann die Wehen dieser Schöpfung. In Matthäus 24 zum Beispiel, kannst du das gerne nochmal nachlesen, da antwortet Jesus auf die Frage, wann das Ende sein wird, also wann hört das denn hier alles mal auf und was das Zeichen seiner Wiederkunft ist, ja, Klammer auf, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Er ist zum Vater gegangen, nachdem er auferstanden ist, und er ist zurück zum Vater gegangen, und da kamen Engel zu den Jüngern und haben gesagt, er wird so wieder zurückkommen, dann wird das Ende da sein. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Ein anderes Thema, aber davon redet Jesus, und er sagt, die Zeichen, wenn das passiert, sind unter anderem, und dann redet er in Matthäus 24, Hungersnöte, Erdbeben, Sonne wird sich verfinstern, Mond wird seinen Schein verlieren, und. Und dann sagt er dann das gleiche Wort, was wir hier im Text gelesen haben. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch Gott, der sie unterworfen hat. Also, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich bin für Umweltschutz und ich sage das hier auch ganz bewusst, Gerade Christen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr wenig für Umweltschutz gemacht, ja. Und wir sollten uns einsetzen für unsere Umwelt. In allen Dimensionen. Ich finde das auch richtig gut, was man da alles in Bewegung setzt. Wir müssen uns um unsere Erde kümmern. Die Schöpfung, die Natur zu erhalten und zu ehren. Aber der Punkt, der Kritikpunkt ist folgender. Wir sind übergegangen dahin von der Anbetung des Schöpfers hin zur Anbetung der Schöpfung. Und da hat ein Austausch stattgefunden und das ist falsch. Wir haben den Schöpfer in die Ecke gestellt und machen die Schöpfung zu Gott. Und das ist unser Hauptdilemma. Wir sollten das eine tun und das andere nicht lassen. Ja? Und ich bin überzeugt davon, je mehr wir mit dem Schöpfer verbunden sind, umso mehr werden wir uns auch um unsere Umwelt sorgen. Aber das ist unser Hauptproblem. Und vor allen Dingen verstehen wir dann das Big Picture nicht dahinter. Was hier genannt wird, das kannst du jetzt glauben oder nicht, das steht so hier, dass wir und die Natur, also wir, die Geschöpfe und die Schöpfung, haben einen Schöpfer. Und unsere Natur oder wir und unsere Natur, also unsere menschliche Natur und unsere Natur, die Schöpfung, heißt es, sind seit dem Sündenfall der Sünde unterworfen und in Knechtschaft geraten. Und es gibt etwas in uns drin, das sehnt sich nach Erneuerung. Und wenn wir Römer verstanden haben, diese Kapitel vorher, und glauben, dann haben wir ja durch den Glauben bereits seinen Geist in uns, der uns aus dieser Knechtschaft der Sünde rausgeführt hat, uns zu Kindern Gottes gemacht hat und bereits etwas Neues in uns drin ist. Aber im Vers 23 heißt es, und nicht nur sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten auch seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Zugegeben auch wieder eher ein älteres Deutsch in der Formulierung, aber das soll hier einfach heißen, Vers 23. Du hast einen Geist Gottes bekommen in deine alte Natur hinein und wir merken das ja, Paulus hat das zum Ausdruck gebracht, im 7. Kapitel und hat gesagt, boah, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich merke, da ist immer noch so viel Altes drin, das zieht mich runter, das macht mich kaputt, das gibt mir Angst. Aber da ist etwas Neues in mir drin, das ist der Geist Gottes. Und das ist richtig gut. Aber das ist ein Vorgeschmack auf das Erbe. Denn Gott sagt, das ist ein kleines Vorgeschmack vom Erbe, ja. Und nachher wird alles neu, ich werde alles neu machen, ich werde euch Menschen neu machen. Ihr werdet komplett nach Leib, Seele und Geist komplett den Himmel erleben. Das ist die Zukunft. Die Seele lebt ewig. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Sein Geist wird uns erfüllen. Es wird keine, wir können da ja mal reinschauen, was in Offenbarung 21 dazu steht. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 3, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Leid wird nicht mehr sein. Geschrei wird nicht mehr sein. Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und in dem Zusammenhang lesen wir in Vers 23, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und da greift auch das mit der Natur. Tatsächlich glaube ich, dass das, die Schöpfung, die wir jetzt sehen, die liegt in den Wehen. Ja, die wird immer älter und die kracht's und das ist für die Erde fast unerträglich, ja. Unter welcher Last sie leiden muss, wenn man das mal sagen kann. Auch die Erde sehnt sich nach diesem Neuen. Da heißt es auch in Offenbarung 21, zwei Verse vorher, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gab es nicht mehr. Auch da wird etwas völlig Neues passieren. Und danach sehnen wir uns. Und das gibt uns Hoffnung. Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Nun muss man natürlich sagen, das Wort Hoffnung ist leider in der deutschen Sprache mega schwach. Ich hoffe, dass es endlich morgen mal regnet. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist. Ja, das Wort Hoffnung ist schwach. Hoffen heißt eigentlich nicht wissen. Aber hoffen im Neuen Testament oder vom Griechischen her heißt hundertprozentig zu wissen, dass etwas eintrifft. Aber es nicht sehen. Ja? Ich hoffe, ich weiß, dass es eintrifft, ohne es zu sehen. Hebräer 11, Vers 1, könnt ihr das nachlesen. Und das ist unsere Hoffnung, unser Wissen, da kommt was Besseres. Hey, wisst ihr, was mir am meisten leid tut? Dass wir, ich stelle mich da auch mit drunter, gerade Christen, die an Jesus glauben, mit Jesus unterwegs sind, diese Hoffnung irgendwie gar nicht leben. Wir leben nur hier auf der Erde. Wir leben nur mit dem Zeugs um uns herum, was ja auch alles wichtig ist. Und da haben wir auch viel drüber geredet. Aber es gab auch eine Zeit, und das waren besonders auch die Leidenszeiten, wo Menschen durch viel Leid gegangen sind, haben sie immer diese Hoffnung gehabt. Ich kann mich noch erinnern an unser altes Liederbuch früher in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Das waren ganz alles alte Lieder. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass die meisten Lieder vom Himmel waren. Und die sind meistens in einer Zeit geschrieben worden, die viel mit Leid zu tun hatten. Und ich kann mich auch an die russlanddeutschen Gemeinden erinnern. Wir waren früher mit ihnen sehr verbunden, die haben immer nur vom Himmel gesungen. Diese Lieder haben sie alle geschrieben, als sie verfolgt wurden in Russland und unter dem Kommunismus gelitten haben. Und sie haben sich immer ausgesehnt, danach gesehnt. Wir sollen dadurch natürlich nicht weltfremd werden. Aber ich möchte uns ans Herz legen, dass wir diese ewige Perspektive haben. Ja? Und leider ist es heute so, wir haben uns, wie alle anderen, auch den Himmel auf Erden geschaffen, weil wir den Eindruck haben, das ist hier unser Himmel. Oder wir versinken vielleicht in Selbstmitleid. Oder wir haben uns sogar aufgegeben. Und dieser Text hier soll uns eine Ewigkeitsperspektive geben. Um zu sagen, nein, das hier ist nicht der Himmel. Das hier auf der Erde, habe ich eben gesagt, ist das Schlimmste, was wir an Hölle erleben können. Der Himmel kommt noch. Und dann soll uns das sagen, wir müssen ja dem Selbstmitleid versinken. Gott hat die Kontrolle. Nächste Woche werden wir sehen, er trägt uns durchs Leid und er bringt uns ans Ziel, ins Finale. Und er kann es kaum abwarten, uns zu beschenken mit diesem Erbe. Er sehnt sich danach. Und diese Sehnsucht, das glaube ich, die hat er in uns hineingelegt und dass dieser Geist in uns sich wiederum auch danach sehnt, in diese Verbindung zu kommen mit Gott, die richtig real ist. So, und wenn du dich aufgegeben hast und du lebst mit Jesus, dann möchte ich dich echt ermutigen, gib nicht auf. Und deswegen redet Paulus so viel vom Ausharren, vom Hoffen, vom Leben. Die Schöpfung macht es vor. Vers 22, die ganze Schöpfung seufzt mit und liegt in Wehen bis jetzt. Die Schöpfung macht es vor. Und hier wird tatsächlich etwas Neues geboren. Und die Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei? Vielleicht hörst du jetzt diese Predigt und du hast keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich möchte dich echt ermutigen. Hey, das ist so easy, so einfach. Du kannst einfach zu Gott kommen, so wie du bist. Und du kannst sagen, Mensch, ich habe bis jetzt versucht, mir den Himmel auf Erden zu machen. Und irgendwo schaffe ich es nicht. Ich laufe gegen die Wand. Und Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jeder, der meine Stimme hört, vor deiner Tür, ja, und öffnet mir, zu dem will ich hineinkommen, durch seinen Geist, und ich werde Gemeinschaft mit ihm haben. Und da passiert was völlig Neues. Und dann beginnt das Leben. Das Leben bereits vor dem Tod und das Leben nach dem Tod. Und weißt du was, das hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Ja? Diese weltweite Pandemie, die einhergeht mit viel, viel Angst. Und ich glaube, die Angst, das ist ein ganz großes Thema in dieser Pandemie, wo wir drinstecken, nämlich die Angst vor dem Tod. Das ist letztendlich diese große Angst, die dahinter steht. Und ich kann das auch verstehen. Aber schau mal, wenn diese Perspektive plötzlich da ist, dass du weißt, ich sterbe ja gar nicht. Natürlich legen wir alle miteinander auch weiterhin Wert darauf, dass wir Regeln einhalten und es gut machen, weil wir alle nicht richtig wissen, wohin führt das, wie können wir uns am besten schützen und wir tun das Mögliche. Aber diese Angst, die wird ja genommen. Das heißt im Timotheus, Paulus schreibt in Timotheus, wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dass wir das gut machen. Und da möchte ich dich echt zu ermutigen, dass du das glaubst. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann halt dir das vor Augen. Dieser Part hier in Römer 8 ist Paulus so wichtig, um uns zu sagen, Leute, lasst uns nicht vergessen, in all dem, wo wir drin stecken, wir haben eine ewige Perspektive. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 43, Jesus hat übrigens mega oft vom Himmel geredet, dann werden die Gerechten, gerecht ist der, der an Jesus glaubt, der Vergebung hat, dann ist man gerecht, haben wir gesehen, ja. Dann werden die Gerechten leuchten wie der Himmel, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und dann sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und bitte lass uns das echt mitnehmen. Lass uns da echt dran sein. Diese Gewissheit, die wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und lass uns diese Perspektive vor Augen haben. Das möchte ich dir einfach nochmal mitgeben, diese drei Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Das hier ist nicht der Himmel. Der Himmel kommt noch. Dann, Gott hat die Kontrolle. Kein Grund zum Selbstmitleid. Und nicht aufheben, aufgeben, ausharren, hoffen, leben. Das Schönste kommt noch. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen beten. Und dass wir mit diesem Gott reden, der jetzt da ist, der jetzt dabei ist. Und der sich sehnt danach, dass diese Sehnsucht in dir erweckt wird. Und ich danke dir, Gott, für diesen Römerbrief. Ich danke dir für das Kapitel 8. Auch gerade diesen Part, wo Paulus plötzlich über den Himmel redet. Und ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um dieses Leben in uns hineinzugeben. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und ich möchte zuerst bitten für diejenigen, die jetzt das hier anschauen oder anhören und noch keine Verbindung zu dir haben. Und das ist so schade. Und du stellst das jedem hin. Und du bietest dich jedem an. Du bist gekommen. So sehr hat Gott die Menschen in der Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich bitte dich, dass das jetzt auch passiert, dass Menschen, die jetzt das anschauen und zuhören, einfach zu dir beten. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich möchte jetzt mit dir leben und ich nehme jetzt das Geschenk dieses Lebens an. Und so bitte ich dich jetzt, dass du, Gott, durch deinen Heiligen Geist ins Leben reinkommst. Und ich möchte dich für uns bitten, die wir schon lange, mega lange vielleicht sogar schon, mit dir unterwegs sind, die gerade auch in einer Phase sind, wo wir versuchen, uns irgendwo unseren Himmel zu erhalten oder den Himmel zu basteln. Oder vielleicht auch Leute hier unter den Zuschauern sind, die gerade irgendwo im Selbstmitleid drin stecken, gerade vielleicht auch durchs Leid, in dem sie drin sind und irgendwie kein richtiges Licht sehen können. Oder Menschen, die sich aufgegeben haben. Dass du jetzt in diese Situation reinkommst, durch deinen Heiligen Geist, der jetzt in meinen Geschwistern auch ist, und dass das neu erweckt wird, dass du Gott bist, dass du Vater bist, dass du die Kontrolle hast, dass dein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass du jetzt was Neues machst. Herr, erweck du diese Sehnsucht in uns drin nach diesem ewigen Leben, nach dem Himmel. Ich bin so mega dankbar, jetzt wo ich das auch nochmal vorbereitet habe, davon zu lesen, zu sehen, das hier, das Leben hier, ist eigentlich nur so kurz. Und du bezeichnest sogar Paulus, der mega viel Leid durchgemacht hat, das werden wir nächste Woche auch hören, dass er sagt, es ist leicht im Verhältnis zu dem, was auf uns wartet. Und ich bitte dich, dass du uns das ganz neu deutlich machst, was wir hier mit dir haben. Und uns segnest, uns stärkst, uns begleitest. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir echt von Herzen, dass dieser Glaube in dir da ist, diese Hoffnung. Und dass diese Hoffnung, von der ich eben gesprochen habe, halt eben keine Hoffnung im umgangssprachlichen Sinne ist. Ja, ja, wer weiß. Sondern eine tiefe Gewissheit, dass Gott da ist, dass er mit dir ist, dass er eine wunderbare Zukunft für dich hat. Und dass du dich freuen kannst auf das, was da noch kommt. Gott segne dich und ich freue mich dann auch schon auf nächste Woche, wenn wir über die Perspektiven im Leid sprechen. Und das wird der dritte Teil dann sein vom Römer 8. Nimm dir doch einfach jetzt nochmal eine kurze Zeit. Denk drüber nach, bete drüber nach. Gott segne dich. Tschüss.